Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2013. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Christian Groß.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite zur Präsentation der Quartalsergebnisse der Allianz-Gruppe für das dritte Quartal 2013. Auch in diesem Quartal werden die Ergebnisse präsentiert vom Finanzvorstand der Allianz SE, Dieter Wemmer, der auch im Anschluss Ihre Fragen beantwortet. Herr Wemmer.
Ja, vielen Dank, Herr Groß. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich wiederum über ein sehr erfolgreiches Quartal berichten zu dürfen. Bevor ich in die Zahlen einsteige, ich werde die Präsentation benutzen, die Sie hoffentlich alle im auf unserer Website gefunden haben, und ich fange an mit den einzelnen Highlights des Quartals. In einem großen Konzern gibt es natürlich immer über viele Dinge zu berichten, deswegen ist die Auswahl immer nur ein Teil, Dinge, die uns wichtig erschienen. Wir haben im dritten Quartal hat AGCS, das ist unser Geschäft für die Großkunden, eine neue Deckung gegen Online-Risiken und auch IT-Versagen neu auf den Markt gebracht, und das ist vorwiegend erstmal im deutschsprachigen Raum, und dann wird das dann auch in die anderen Länder gehen. Unser neues Lebensprodukt, was wir ja auch überall vorgestellt haben, Perspektive in Deutschland, hatte einen sehr erfolgreichen Start, und im September hat es schon 13% des Neugeschäfts im Agentenkanal ausgemacht, und wir sehen eigentlich ein Wachstum der Zahlen von Woche zu Woche. In Italien sind wir jetzt vor Direct Line der größte italienische Direktversicherer. Unser neuestes Baby für die globalen Businesses ist Allianz Worldwide Partners. Darin enthalten ist auch unser internationales Krankengeschäft, Allianz Worldwide Care. Und hier sind wir im Wachstum sehr gut auf Kurs und haben schon nach 9 Monaten unser Jahresziel erreicht, und die Profitabilität ist noch weiterhin hoch. Hier haben wir ja die Ambition, auch der weltgrößte Anbieter von solchen Krankenversicherungsdeckungen zu werden. Und ich glaube, mit dem Ergebnis sind wir da gut auf Kurs. Wir haben jetzt in den alternativen Energieninvestments sind wir jetzt über 1,7 Milliarden Euro an Investments. Und da sind wir auch weiter in der Entwicklung. Wir sind im Dow Jones Sustainability Index hervorgehoben worden als einer der führenden Unternehmen, die auch sich um die grünen Themen kümmern. Und der letzte Punkt ist die Unternehmensanleihe, die wir dieses Jahr herausgegeben haben, hilft uns auch weiter, unsere Finanzierungskosten zu senken, aber auch unsere Finanzierung auf eine langfristige Basis zu stellen. Und jetzt nach dieser kurzen Einleitung lassen Sie mich in die Zahlen einsteigen. Seite 4 in der Präsentation. Die Zahlen sind in vielen Teilen sehr stark von Wechselkursveränderungen getrieben. Und das sollte ich vielleicht vorne wegschicken. Wechselkursveränderungen, die unsere Zahlen sehr, sehr beeinträchtigen, ist einmal der australische Dollar, weil er erheblich gefallen ist. Der US-Dollar, weil er viele Teile von unserem Geschäft betrifft, aber auch brasilianische Real oder britische Pfund haben zu Reduktionen beigetragen. Darum ist ein gleichbleibende Einnahmen von 25,1 Milliarden ist ein starkes Ergebnis, denn die Wechselkursveränderungen haben uns 2,9% gekostet. Das ist also auf 25 Milliarden sehr viel Volumen. Im Operating Profit das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr, wobei das P&C-Geschäft und Lebensgeschäft haben sehr gut dazu beigetragen und haben ausgeglichen ein etwas niedrigeres Ergebnis im Asset-Management-Geschäft, Wobei ich jetzt schon sagen möchte, dass im Asset Management Geschäft das in erster Linie die hohen einmal Performance Fees vom letzten Jahr waren, was runtergegangen ist im operativen Ergebnis, ist Asset Management, also im zugrunde liegenden operativen Ergebnis, weiter gestiegen, aber wir werden da noch genauer drauf einsteigen. Bilanz des Unternehmens, wir sind nach wie vor sehr stark, da hat sich eigentlich nichts verändert und unsere sehr stabile Bilanzsituation hat sich nur ein weiteres Mal in diesem Quartal niedergeschlagen und da gibt es eigentlich nichts weiteres drüber im Detail zu sagen. Die Zahlen sprechen alle für sich selbst. Ich möchte direkt jetzt auf das erste Segment, das Schadenunfallgeschäft, einsteigen und hier muss ich zum Wachstum vielleicht etwas ausholen. Die Wachstumszahlen sehen auf den ersten Blick etwas enttäuschend aus mit minus 6,5%. Dann korrigieren wir ja immer die Effekte von Akquisitionen und auch die Wechselkurseffekte und dann ist es immer noch eine Reduktion von 5%. Die Wechselkurseffekte habe ich schon erklärt. Die Akquisitionen, so kurz zur Erinnerung, das ist die Akquisition letztes Jahr in Frankreich, die wir rausgerechnet haben, dann in Belgien eine kleinere Akquisition und dann erstmalig im dritten Quartal 2013 dabei Yapı Kredi, die Akquisition in der Türkei, die erstmalig konsolidiert wurde. Aber was macht jetzt den großen Unterschied, wenn der Titel der Seite sagt plus 3% und hier sind es minus 5%? Wir haben in den USA die Ernteausfallversicherung, also Crop Insurance, haben wir zwei Effekte. Wir haben dieses Geschäft vor 4 oder 5 Jahren verkauft, haben aber weiterhin auf Fireman's Fund Papieren die Policen ausgestellt im Namen des neuen Käufers sozusagen und der hat jetzt im dritten Quartal 2013 jetzt die Ausstellung der Policen selbst übernommen. Das heißt jetzt technisch, dieses Geschäft verschwindet aus unserer Topline, aus den Bruttoprämieneinnahmen und erscheint dort nicht mehr. Gleichzeitig hatten wir an diesem Geschäft dann auf dem Weg der Rückversicherung einen Anteil und der hat sich seit dem 1. Januar halbiert, sodass wir einen doppelten Effekt durch die Crop Insurance in den USA haben und das erklärt den Hauptunterschied. Ansonsten sind wir eigentlich mit dem Wachstum recht zufrieden. In Deutschland haben wir einen Teil der Prämie an unser globales Geschäft mit den Autoherstellern, zeigen wir jetzt in einer anderen Zeile, in dieser Zeile Allianz Worldwide Partners. Darum ist das Wachstum in Deutschland flach. Italien liegt sehr gut auf Kurs und wenn Sie unser Wachstum von 2% im Kontrast sehen mit den Veröffentlichungen eines größeren Konkurrenten in Italien von gestern, sehen Sie, wie gut wir uns in einem schwierigen Umfeld dort behaupten. Und die Türkei, die ich eben schon erwähnt habe, die Hälfte des Wachstums ist die Erstkonsolidierung von Yapı, die andere Hälfte ist weiterhin unser organisches Wachstum im Allianz Türkei-Geschäft. Wie hat sich das auf die Ergebnisse im Schadenunfallgeschäft umgesetzt? Der operative Gewinn 6% gestiegen und hier kommt der Haupteinfluss vom Underwriting-Ergebnis, wie man auch in der verbesserten Schadenkostenquote sieht, 94,8% ist eine sehr gute Schadenkostenquote in einem Quartal, was eigentlich sehr geprägt ist von Naturkatastrophen. Das Quartal beinhaltet 460 Millionen Euro Naturkatastrophen, das sind 4,3 Prozentpunkte in der Schadenkostenquote und das ist ja, der große Hagelschaden Ende Juli in Deutschland und dann auch noch einige andere Sturmereignisse in anderen Teilen Europas, die sich zu dieser Zahl aufaddieren. Das Hagelereignis in Deutschland hatten wir im zweiten Quartal, das war wenige Tage vorher passiert, vor der Veröffentlichung unseres zweiten Quartals, noch mit 200 Millionen Euro beziffert und haben gedacht, wir wären auf der sicheren Seite, aber es hat sich jetzt auf 330 Millionen ausgedehnt. Und wie wir ja dann auch hinterher alle lesen konnten, ist es das historisch größte Hagelereignis, was den deutschen Markt je getroffen hat. Trotz dieser Belastungen ein wirklich sehr gutes Combined Ratio 94,8. Die Abwicklung der Schadenreserven hat dazu sehr positiv beigetragen mit 4,3 Prozentpunkten. Die Schadenabwicklung ist eigentlich auf gleichem Niveau wie letztes Jahr. Das wird Sie natürlich jetzt überraschen, diese Aussage. Aber wir haben dieses Jahr von allen Ländern positive Beiträge und wir haben kein Land mit Nachreservierungen, die das negativ belasten. Und das ist eigentlich der Unterschied zum Vorjahr. Vorjahr hatten wir im dritten Quartal erhebliche Reserveverstärkungen bei Fireman's Fund gebucht und das ist eigentlich der Hauptunterschied. Wenn wir auf die nächste Seite dann überblenden, sehen wir, welche Länder haben wie zum Ergebnis beigetragen. Deutschland sieht die Schadenkostenquote auf den ersten Blick nicht beeindruckend aus, aber wir müssen eben überlegen, das enthält diesen hohen Hagelschaden. Das zweite Quartal in Deutschland war schon belastet mit den Flutkosten und dann hatten wir da auch noch andere Unwetterschäden. Für Deutschland haben wir ja für nächstes Jahr ein Ziel ausstehen von 95%. So fühlen wir uns sicher mit der Zielerreichung? Ich würde sagen ja, denn wenn wir die ersten 9 Monate uns in Deutschland anschauen, und normalisieren mal diese einzelnen Großereignisse auf ein normales Naturkatastrophenjahr, liegt Deutschland mit 96,3 Prozentpunkten Schadenkostenquote für 9 Monate ziemlich auf Kurs zur Planerreichung für nächstes Jahr. Sonst, glaube ich, fällt noch sehr auf das Ergebnis in Italien, 71%. Das setzt nahtlos fort die sehr starken Ergebnisse in Italien aus den letzten 7 Quartalen, glaube ich. Und hier ist aber auch eine positive Reserveentwicklung, hat hier nochmal zusätzlich beigetragen. Und ich glaube, wir können weiterhin unseren Abstand zur Konkurrenz in Italien halten. Sie sehen aber auch, dass die gute Schadenkostenquote nicht nur von diesen Ländern kommt. Wir sind eigentlich, wird das sehr breit unterstützt von vielen Märkten. Auch sehr erfreulich die Zahlen aus der Türkei. Das ist ein Markt, der sich immer schwer getan hat mit guten Schadenkostenquoten. Und hier liegen wir, glaube ich, auch in einer sehr guten Entwicklung und führen auch hier den Markt klar an. Seite 9, kurze Bemerkung zum Zinsergebnis im Segment Schadenunfall. Nicht verwunderlich gehen die Zinsen runter. Sie sehen, dass unsere laufenden Zinsen, die kann man auf der rechten Seite sehen, dass wir im Quartal 81 Basispunkte erzielen. Das ist also, wenn man das in einen Jahreszins umrechnet, mit 4 multipliziert, liegen wir also bei 3,3% laufende Zinsen. Und der Wiederanlagezins, auch wenn jetzt viel über steigende Zinsen gesprochen wird, ist bei 2,4% natürlich noch immer deutlich drunter. Wir leben halt in einer Niedrigzinsphase und ich glaube, die EZB hat uns gestern noch alle nochmal darauf hingewiesen, dass die Niedrigzinsphase nicht so schnell vorbeigehen wird. Die Zinserträge fast 10% runter, wobei die Hälfte kommt von niedrigeren laufenden Zinsen und die andere Hälfte sind Einmaleffekte, auch aus Währungskursverlusten, weil wir in den letzten Jahren ein Portfolio aufgebaut haben, auch von festverzinslichen Anleihen aus Drittländern. Und da haben sich eben die Wechselkurse, wie schon erwähnt, alle negativ gegen den Euro entwickelt. Und das wird bei Zinserträgen dann eben direkt als Handelsverlust im Quartal gebucht. Damit steige ich schon in das Lebenssegment ein. Weiterhin sehr gutes Ergebnis im Wachstum, 6,6% über dem Vorjahr, wieder etwas gedämpft durch die Währung, sonst wären es 7,3% gewesen. Und das wird vorwiegend getragen von Deutschland und Italien. In Italien ist es der Verkaufserfolg unseres neuen fondsgebundenen Produktes, wie schon in den Vorquartalen berichtet. Und in Deutschland ist es, glaube ich, eine sehr breite Akzeptanz der Produkte der Allianz Leben bei den Kunden. Und wir sehen Wachstum bei den klassischen Produkten, aber auch bei unserer neuen Produktgeneration mit modifizierten Garantien. Und dann haben wir aber auch einige größere Einmalverträge, die zu dem 25% Wachstum beigetragen haben. In einigen Märkten sehen Sie auch negative Wachstumszahlen. Da haben wir uns sehr im Produktdesign auch darauf fokussiert, die Profitabilität zu steigern. Und ich werde werde gleich nochmal auf die Profitabilität des Neugeschäfts kurz eingehen, um das zu erwähnen. Der Rückgang in Asien-Pazifik kommt in erster Linie von Korea, wo wir ein klassisches Produkt mit sofort beginnenden Renten aus dem Verkauf genommen haben, und das hat das Verkaufsvolumen deutlich reduziert. Wie ist das operative Ergebnis in Leben zu bewerten? Auf Seite 11, 769 Millionen operatives Ergebnis müssen wir vergleichen mit mit unserem Outlook. Wir haben 2,8 Milliarden Euro als Target für Leben angegeben, und das wären 700 Millionen im Quartal, und 769 Millionen liegen wir damit eigentlich über unseren eigenen Durchschnittserwartungen. Auffallen tut hier die starke Reduktion in der Zinsmarge und wie auch eben schon erwähnt im PNC-Geschäft. Das sind einmal Effekte aus Handelsverlusten, zum einen negative Hedge-Ergebnisse von unserem Variable Annuity und Fixed Index Annuity Business in den USA, aber auch Währungskursverluste von Anleihen, wie ich das eben schon im PNC-Geschäft beschrieben habe. Das sind eigentlich die Hauptpunkte, und dann würde ich nochmal auf die Profitabilität des Neugeschäftes eingehen für die einzelnen Märkte. Wir haben eine erfreuliche Steigerung der Neugeschäftsmarge. Die Neugeschäftsmarge setzt sozusagen in den Vergleich für eine Police, die 20 Jahre läuft, die Gewinne und Verluste aus dieser Police über die ganzen 20 Jahre abgezinst im Verhältnis zu der Prämieneinnahme dieser Police über die ganzen 20 Jahre, wenn wir dieses Beispiel nehmen. Und so sind die Prozentzahlen hier zu lesen. Für die ganze Gruppe Leben ist das 2,3%, und Sie sehen, dass Deutschland wie schon in der Vergangenheit auf einem relativ guten Niveau liegt. Frankreich ist mit 1,3% immer noch die kleinste Zahl hier auf dieser Seite, hat sich aber gegenüber dem zweiten Quartal, wo wir bei 0,0 fast waren, deutlich erholt, und das ist zu danken einer Änderung der Mischung des Neugeschäftes. Und in den USA haben wir eine deutliche Erhöhung der Neugeschäftsmarge. Das ist eine neue Produktgeneration, die wir letztes Jahr im dritten, vierten Quartal auf den Markt gebracht haben. Und natürlich die Erholung der amerikanischen Zinsen haben auch zur Steigerung der Profitabilität beigetragen. Insgesamt, wenn man jetzt das gesamte Neugeschäftsvolumen mit der Marge multipliziert, kommt man zum Wert des Neugeschäftes, die 215 Millionen Euro. Und das ist eine solide und gute Zahl und gibt viel Zuversicht für die nächsten Quartale. Seite 13 stellt nochmal dar, wie man in unserem Lebensgeschäft von unseren laufenden Zinsen auf die Marge, also die Gewinnmarge für den Aktionär in unserem Geschäft kommt. Die Rechnungen zeigen, dass sich nicht viel bewegt hat zwischen den beiden Jahren. Die laufenden Zinsen fürs Quartal liegen bei 1,0%. Da wir mehr Kapitalanlagen haben als volumenmäßig als Policennehmerverpflichtungen, gibt es daraus, wenn man das jetzt umrechnet auf den Bestand der Verpflichtungen, werden aus den 1,0% 1,2%. Und daraus bezahlen wir halt die Garantien wie auch die Gewinnbeteiligungen. Und so bleibt dann übrig die Nettomarge für den Aktionär, das sind die 0,2%. Bei den kleinen Zahlen muss man eigentlich sich die nächste Nachkommastelle anschauen. Und wir hatten im Vorjahr, waren die 0,2% 0,22. Dieses Jahr ist es 0,17. Das heißt, wir haben 5 Basispunkte weniger verdient als Aktionär. Aber der Treiber für diese Änderung sind in erster Linie die Handelsverluste. Damit ist es mehr ein Ereignis des Quartals als ein Ereignis, was sich auch in den nächsten Quartalen so fortsetzen wird. Im Lebensgeschäft wird die Bewertung des Bestandes immer über diesen Market Consistent Embedded Value beschrieben, ein Wort, wo mir die deutsche Übersetzung etwas schwerfällt. Das gibt den Wert des Portfolios sozusagen wieder. Die leicht gestiegenen Zinsen am langen Ende im dritten Quartal haben den Wert dieses Gesamtbestandes, also ist inklusive der Abwicklung aller existierenden Policen, eine gute Milliarde steigen lassen. Und das ist eine Kennzahl, die sich in erster Linie auch in unseren Solvenzzahlen dann niederschlägt. Und damit komme ich zum dritten Segment, das, was seit vielen Wochen ja fast täglich in Ihren Medien kommentiert wird. Wie hat sich unser Asset Management und wie hat sich PIMCO entwickelt? Wenn man erstmal vergleicht, wie haben sich die verwalteten Drittgelder seit Jahresanfang entwickelt. Zu Jahresanfang hatten wir 1.438 Milliarden Euro unter der Verwaltung und jetzt Ende des dritten Quartals 1.404. Das ist also ein Minus von 2,2%. Und das setzt sich dann zusammen aus, über die 9 Monate hatten wir immer noch 20 Milliarden Euro, im 22 Milliarden Euro Zuflüsse. Und dann gibt es eben die Wechselkursveränderungen. Und da der Dollar schwächer geworden ist gegen den Euro und doch ein größerer Teil der PIMCO-Bestände, aber auch der Allianz Global Investor-Bestände in Dollar sind, hat das natürlich einen negativen Einfluss. Wenn wir uns einfach das dritte Quartal nochmal angucken, das ist diese kleine Grafik auf der rechten Seite, sehen Sie, dass wir im dritten Quartal Abflüsse hatten von rund 26 Milliarden Euro. Dann sind die Zinsen waren im Dollarraum Ende des dritten Quartals leicht niedriger als Ende Juni. Daher gibt es einen positiven Einfluss von Marktveränderungen. Das macht plus 20 Milliarden aus. Und dann kommt eben 46 Milliarden Minus Und das ist die Wechselkursveränderung. Der Dollar hat sich von, glaube ich, 1,30 auf 1,35 verändert. Und wie schlägt sich das jetzt nieder auf die Gebühren und Nettoprovisionen, die wir aus dem Asset Management Geschäft einnehmen? Sehen wir das gegenüber dem Vorjahr. Wir, wenn man die dunkelgrüne Teil der Chart sich anschaut, über 100 Millionen Euro im Plus sind. Wo wir eine erhebliche Reduktion haben, ist in den sogenannten Performance Fees. 243 Millionen Euro weniger als letztes Jahr. Und hier möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass das letztes Jahr ein Einmaleffekt war. PIMCO hatte zwei, drei Private Equity Funds aufgelegt, die speziell sich in Subprime getriebenen Titeln engagiert hatten. Und die sind letztes Jahr und auch Anfang dieses Jahres im ersten Quartal abgewickelt worden. Und wenn man einen Private Equity Fund an die Investoren zurückzahlt, dann kristallisiert man die Performance Fees, wenn es denn welche gibt. Und das hat letztes Jahr im dritten Quartal eben diese 240 Millionen Euro Zusatzeffekt gebracht. Und die muss man erstmal dieses Jahr durch normale operative Ergebnisse ersetzen. Und wenn wir das auf der nächsten Seite uns anschauen, sieht man das, glaube ich, in der Grafik nochmal sehr gut aufgebaut. Gegenüber vor 12 Monaten haben wir 74 Millionen mehr Profit aus Volumen gemacht, 126 Millionen Euro mehr, weil sowohl PIMCO wie auch Allianz Global Investors ihre Margen, die sie über die Fonds erzielen, also Gebühren, steigern konnten. Dann kommt die starke Reduktion durch diese Einmal-Performance-Fees, die ich schon eben beschrieben habe. Und dann ganz am Ende der Spalte sehen Sie dann auch noch den Wechselkurseinfluss Dollar-Euro. Das sind die minus 38. Deswegen sehe ich gerade im Jahresvergleich das operative Ergebnis von PIMCO und Allianz Global Investors zusammen als recht stark an. Und die Unsicherheit, die natürlich die FED mit ihren frühen Aussagen über Tapering kreiert hat, haben sich bisher in unserem operativen Ergebnis nur minimal wiedergeschlagen. Es heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Quartalen, solange die Unsicherheit besteht, wann denn jetzt endlich die amerikanische Notenbank anfängt, ihre Käufe von Staatsanleihen zu reduzieren oder einzustellen, wird diese Unsicherheit natürlich dazu beitragen, dass die Zahlen sich eher auf dem jetzigen Niveau nur leicht nach oben oder unten bewegen werden. Zum Abschluss noch unser Konzernsegment, das Corporate-Segment, wo wir alle Holding-Aktivitäten und auch sonstigen Aktivitäten wie die drei kleinen Banken gebündelt haben. Da hat sich dieses Jahr im dritten Quartal nicht viel bewegt und wir liegen da, glaube ich, auf einem guten Kurs, in unserem kommunizierten Zielbandbreite zum Jahresende herauszukommen. So, die nächste Seite gibt dann noch ein bisschen Einsicht, wie kommt man von 2,5 Milliarden operatives Ergebnis auf ein Nettoergebnis von 1,4 Milliarden. Wir haben neben dem operativen Ergebnis gibt es dann realisierte Kursgewinne und Verluste, die eben nicht zum operativen Ergebnis zählen. Das ist eine Vielzahl von kleineren Transaktionen, seien es jetzt Verkäufe von Aktienbeständen oder auch Umschlag von festverzinslichen Anleihen. Das macht diese 134 Millionen aus. Wir hatten zwei größere Abschreibungen aus einmal Immobilien in Italien, aber auch ein Verkauf einer Beteiligung in Frankreich. Das hat die 136 Millionen Abschreibungen kreiert. Die Kosten für unsere externen Verschuldung sind leicht gesunken. Das ist der einzige positive Effekt aus sinkenden Zinsen. Und unser Steuersatz hat sich auf 33%, das ist eigentlich unser normales Niveau, eingependelt. Und das erklärt dann die 1,445 Milliarden Nettoinkommen. Wenn ich also nochmal zusammenfassen darf, die Einnahmen unverändert auf 25,1 Milliarden, ein weiteres sehr starkes Quartal mit einem operativen Ergebnis von 2,5 Milliarden, Reingewinn für den Aktionär 1,4 Milliarden, 6% höher, und unsere Bilanz ist, glaube ich, in der Industrie weiterhin auf einem außerordentlich starken Niveau. Wenn wir jetzt schauen, was heißt das dann für die 9 Monate, da liegen wir mit 7,7 Milliarden operativen Gewinn und 4,7 Milliarden Reingewinn für die Aktionäre auf einem sehr, sehr guten Niveau und deutlich über den Vorjahresniveaus. Und damit lassen Sie mich schließen mit dem Ausblick zum Jahresende. Wir haben unseren Ausblick nur leicht angehoben. Im zweiten Quartal haben wir gesagt, wir werden am oberen Ende von unserem 9,7 Milliarden herauskommen. Wir sind jetzt eher zuversichtlich, dass wir oberhalb der 9,7 Milliarden herauskommen, aber nur, würde ich mal sagen, ein wenig. Warum diese Einschränkungen? Weil wir im vierten Quartal uns einige Einmaleffekte anschauen müssen, die eventuell zu einem negativen Einfluss von 100 bis 400 Millionen Euro führen könnten. Und da ist zum einen, dass das Quartal im Oktober wieder mit einem größeren Sturm begonnen hat. Das war der Sturm Christian, der Nordeuropa von Irland, Skandinavien bis Deutschland betroffen hat. Das betrifft uns dann eher in Deutschland, England, Irland, Belgien. Dann werden wir unsere Produktstrategie in Korea überprüfen, und das könnte eventuell einen Einfluss haben auf die aktivierten Abschlusskosten. Das werden wir im vierten Quartal genauer prüfen. Und dann haben wir verschiedene IT-Investments gestartet, wie auch schon die bekanntgegebene Outsourcing unserer Datenzentren. Und das kann zu Einmalrückstellungen führen, die wir im vierten Quartal dann ermitteln würden. Deswegen haben wir unseren Outlook so abgeändert, wie ich ihn eben erläutert habe. Und damit bin ich am Schluss meiner Ausführungen und warte gerne auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Sterntaste und die Ziffer 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Wir nehmen nun die erste Frage von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Wemmer, Herr Groß. Drei Fragen hätte ich insgesamt. Einmal zur Prognose, dann zum Asset Management und dann vom deutschen Sachgeschäft. Zur Prognose, verstehe ich Sie richtig, dass es dann durchaus sein kann, dass das operative Ergebnis im vierten Quartal leicht sinkt, nicht wesentlich, aber leicht. Zweite Frage zum Asset Management. Um den Effekt von Mittelabflüssen ein bisschen besser einschätzen zu können, können Sie mal so eine grobe Daumenzahl sagen, was bewegt es im sonstigen Provisionsüberschuss, wenn 10 Milliarden Asset Under Management im Bestand verloren gehen? Und die dritte Frage zum deutschen Sachversicherungsgeschäft. Von 96,3% auf 95% ist ja doch noch ein Weg. Was sind denn da die wesentlichen Stellhebel und welche normalisierte Quote für Naturkatastrophen haben Sie bei den 96,3% unterstellt? Dankeschön.
Gut, ja, vielen Dank, Herr Fleming. Das war direkt eine lange Liste. Ja, die Prognose für das vierte Quartal ist, je nachdem, wie die Einzelpositionen herauskommen, die wir da untersucht haben und natürlich auch der normale Geschäftsverlauf ist, könnte das vierte Quartal damit auch leicht unter dem vierten Quartal des Vorjahres liegen. Das ist eine Konsequenz. Die Mittelabflüsse und was kosten die im Asset Management, das können Sie auf Seite 16 eigentlich gut sehen. Da haben wir in so einer runden Box die Margen in Basispunkten ausgewiesen, 45,7 Basispunkte, also 10 Milliarden mal 45 gibt 450 Millionen, 45 Millionen brutto in den Provisionseinnahmen.
Gut, danke.
Und im Sachversicherungsgeschäft, der Hauptpunkt, den wir für nächstes Jahr erwarten, ist die Verbesserung der Kostenquote. Da liegen wir noch einen guten Prozentpunkt über unserem Ziel vom nächsten Jahr. Das heißt, wenn die Schadenquote so bleibt, wie sie ist, sind wir eigentlich auf Kurs. Und wir haben eine normalisierte Naturkatastrophenquote unterstellt von 4%. Das ist etwas oberhalb von dem, was wir für die Gruppe rechnen. Für die Gruppe haben wir eine Naturkatastrophenquote unterstellt von 3,3-3,4%.
Herzlichen Dank, Herr Wemmer.
Vielen Dank. Wir kommen nun zur nächsten Frage von Steffen Weyer von dpa AFX. Bitte schön.
Guten Morgen allerseits. Von mir zwei Fragen. Die eine dann nochmal zum Orkan Christian. Sie haben ja schon gesagt, Herr Wemmer, dass wir noch mal reinhauen wird, dass Sie da also eine Belastung erwarten. Können Sie sowohl den Marktschaden als auch die Belastung für die Allianz irgendwie grob einschätzen? Es gab ja gestern von Air Worldwide eine entsprechende Schätzung, dass das der nächste versicherte Milliardenschaden in Europa wird. Ich glaube, das hat den einen oder anderen überrascht. Und die andere Frage, planen Sie weitere Infrastrukturinvestitionen oder andere größere Schritte, um dem Zinstief, das sich ja jetzt wohl nochmal ausweitet nach der EZB-Entscheidung, irgendwie auszugleichen oder aufzufangen?
Ja, erstmal zum Orkan Christian. Da gehe ich davon aus, dass das die Industrie insgesamt über eine Milliarde kosten wird, in allen Ländern addiert. Wir rechnen für uns selbst, im Moment würde ich sagen, rund 100 Millionen Euro ist vermutlich eine vernünftige Startschätzung. Aber da ich auch schon letztes Quartal das Problem hatte, dass solche Ereignisse immer nur wenige Tage vor dem Ergebnisbekanntgabe passieren, sind diese Schätzungen natürlich immer mit aller Vorsicht genießen, weil das ist doch ein Schaden, wo man doch ein paar Wochen braucht, bis man weiß, wo man wirklich steht. Deswegen nehmen Sie das wirklich als Daumenschätzung. Die Infrastrukturinvestitionen, die setzen wir fort und das ist nicht nur in alternative Energien, sondern auch in andere Infrastrukturprojekte. Und wir sind da weiter sehr, sehr aktiv bemüht, das auszudehnen. Im dritten Quartal erstmalig neu konsolidiert, das heißt Transaktion abgeschlossen, war das Gasnetzwerk Tschechiens, wo wir einen 50% Anteil erworben hatten vor einigen Monaten und die Transaktion ist jetzt abgeschlossen. Aber wir versuchen auch ständig weitere Investitionen zu tätigen. Gleichzeitig haben wir aber auch in den letzten paar Monaten unsere Aktienquote ausgebaut und das hat auch schon mit gestiegenen, unrealisierten Gewinnen sich eigentlich im dritten Quartal ganz gut niedergeschlagen.
Okay, danke schön.
Nächste Frage bitte.
Vielen Dank. Wir kommen nun zur nächsten Frage von Ulrike Dauer von Wall Street Journal. Bitte schön.
Guten Morgen allerseits, da bin ich ja gerade richtig, weil ich hatte nämlich nicht verstanden, ob jetzt der Marktschaden, Christian, über oder rund eine Milliarde erwartet wird. Das war meine erste Frage, die ich gleich, ich stelle noch zwei andere, wenn ich darf.
Das weiß ich auch nicht genau, aber...
Hatten Sie eben gesagt, rund oder oberhalb? Das hatte ich nicht mehr.
Ja, ich denke, dass es wird wahrscheinlich oberhalb von einer Milliarde liegen oberhalb, als Marktschaden, okay. Aber da ja. Sind ja jetzt sehr viele Länder betroffen. Das geht ja bis in die baltischen Staaten rüber, Schweden, Dänemark, was uns jetzt gar nicht betrifft. Aber deswegen wird der Marktschaden insgesamt wird sicher größer sein.
Gut. Ich hatte aber eigentlich andere Fragen noch. Und zwar geht es erstmal um die Frage, was machen Sie eigentlich besser als andere? Die Ergebnisse sind ja ziemlich gut im Vergleich auch mit anderen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Und dann würde ich noch ein paar kleine Fragen stellen zum Thema OGX zum Beispiel. Sind Sie da exponiert? Wenn ja, wie hoch? Sind ja wohl einige Bonds von OGX in PIMCO-Fonds drin. Deswegen haben Sie vielleicht doch auch schon mal gerechnet, wie weit man das abschreiben muss, wie weit man auf PIMCO-Ebene oder auf Gruppenebene betroffen ist. Wobei das Ganze ja noch im Fluss zu sein scheint. Das wären eigentlich momentan die Fragen. Dankeschön.
Gut, also OGX kann ich Ihnen zwei Antworten geben. Zum einen sind die versicherten Gelder der Allianz nicht betroffen. Und PIMCO hat einzelne Investments da, aber PIMCO äußert sich grundsätzlich nicht über Einzelinvestitionen. Und das sollten wir auch weiter so halten. Deswegen gibt es da eigentlich nichts Besonderes zu sagen.
Die andere Frage, ja? Auf Gruppenebene erwarten Sie denn da irgendwelche negativen Effekte?
Ich sag ja, auf Gruppenebene, wir haben keine Gelder der Allianzbilanz, sind in OGX investiert.
Das heißt, wird nur auf PIMCO-Ebene, wenn überhaupt, was durchschlagen?
Sind das Drittgelder, ja.
Okay.
Was machen wir besser als andere? Ja, es fängt sicher an mit einem begeisterten Management-Team. Das hilft immer für die Ergebnisse. Und ich glaube, wir haben einfach in der Krise frühzeitig angefangen, die Bilanz krisenfest zu gestalten, haben uns damit vielleicht auch eher darauf fokussieren können, das operative Geschäft wieder nach vorne zu bringen, weil wir keine Restrukturierungen der Organisation oder der Bilanz aufgrund von Finanzproblemen durchführen müssen. Und der Fokus auf das operative Geschäft ist das, was wir dieses Jahr wie auch schon letztes Jahr in den Zahlen deutlich sehen können. Und genau diesen Kurs wollen wir fortsetzen und darum auch diese Ankündigung, dass wir einige IT-Investitionen im vierten Quartal vornehmen wollen, die dann das vierte Quartal vielleicht belasten. Aber es geht darum, das Unternehmen in eine erfolgreiche weitere Zukunft zu führen.
Gut. Noch einmal die Nachfrage zur OGX, nochmal zum Verständnis. Also Sie erwarten keinen negativen Impact in irgendeiner Weise auf Gruppenebene von der Lösung, die man da findet, wie auch immer die aussieht.
Es gibt keine OGX-Investitionen in der Allianzbilanz.
Gut, alles klar.
Nächste Frage, bitte.
Wir kommen nun zur nächsten Frage von Catherine Jones von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Die erste zur EZB von gestern Abend, beziehungsweise gestern Mittag, Entschuldigung. Mich würde einfach interessieren, ob Sie uns noch mal eine Bewertung geben könnten, wie die Allianz diesen doch überraschenden Zinscut bewertet, was das für Konsequenzen für ihr Geschäft hat und was Sie möglicherweise der EZB mit auf den Weg geben. Die zweite Frage zum Asset Management würde mich interessieren. Glauben Sie, dass der Bereich die 3 Milliarden, die Sie als Gewinnziel vorgegeben haben für dieses Jahr, noch schafft? Sind da jetzt im Schlussquartal Aufholtendenzen zu spüren oder halten die Mittelabflüsse an, so wie wir sie jetzt in Q3 gesehen haben? Welche Konsequenzen ziehen Sie für PIMCO? Wird da nochmal umgebaut? Geht man stärker in Aktien? Geht man bei den Gebühren runter? Und die dritte Frage zum Thema Dividende. Gestern gab es die Rückversicherer, die signalisiert haben, dass sie eigentlich sehr viel mehr Geld an die Aktionäre ausschütten möchten. Ist das ein Thema, mit dem sich die Allianz auch befasst? Entweder eben über eine höhere Dividende oder über möglicherweise einen Aktienrückkauf. Danke.
Gut, das ist jetzt ein ganzer Packen von Fragen. Fangen wir mit der EZB an. Das war zu dem Zeitpunkt sicher überraschend, die Zinssenkung. Aber ich glaube, Herr Draghi ist ja bekannt für überraschende Schritte, sonst erzielt die EZB ja auch keine Wirkung mehr. Und die große Frage ist nämlich jetzt wirklich, was ist die Wirkung dieses Schrittes? Wir haben immer noch in den südlichen europäischen Ländern das Problem, dass die Finanzierung der Realwirtschaft durch den Bankensektor hapert. Und das muss besser in Schwung kommen, damit auch die Realwirtschaft in diesen Ländern wieder wächst und Arbeitsplätze schafft. Und das ist das, was die EZB versucht, auch durch diesen Schritt zu erzwingen. Und man kann ihr nur Erfolg wünschen, denn das Wachstum ist das, was wir in Europa brauchen. Und die niedrige Inflation oder das Risiko der Deflation, die hohe Arbeitslosigkeit, sind natürlich schon erschreckende Zahlen. Und deswegen ist jeder Schritt da nötig. Als Versicherer muss ich aber auch sagen, hier werden weiterhin die Zinserträge jeglichen Sparers, ob ich jetzt über mein Sparbuch spare oder über eine Lebensversicherung, werden natürlich weiter angegriffen. Und es ist sozusagen eine Vorfinanzierung des europäischen Wachstums über zukünftige Zinserträge und die Altersrückstellungen von uns allen. Und dieser Trade-off, den die EZB da macht, können wir nur hoffen, dass der auch gut aufgeht, sonst wäre das nicht gut. Komme ich jetzt auf unser eigenes Geschäft. Ich glaube, das Asset-Management-Geschäft ist, wenn Sie sich die ersten 9 Monate angucken, wir haben jetzt fast 2,5 Milliarden in den ersten 9 Monaten erreicht. Deswegen sollte man, glaube ich, die Zuversicht haben, dass die 3 Milliarden durchaus möglich sind. Zu Eigenkapital und was machen wir mit dem vielen Geld, was wir verdienen? Wir sind, glaube ich, sehr stabil in unserer Aussage, dass unsere Dividende sich errechnet aus 40% des Reingewinns, was immer der Reingewinn dann zum Jahresende sein wird. Und wenn denn der Aufsichtsrat und Vorstand es dann so beschließen, wird sich die Dividende dann dementsprechend entwickeln. Über Share Buyback gibt es bei uns keine Überlegungen. Ich glaube, wir haben genügend Pläne, wie wir das zurückbehaltene Geld in den nächsten Jahren investieren wollen. Und wir wollen ja weiter operativ auch expandieren.
Okay, danke. Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen zu PIMCO? Darauf sind Sie jetzt nicht näher eingegangen. Gibt es da Konsequenzen?
Nein, welche Konsequenzen sollte es bei PIMCO geben? PIMCO ist sehr erfolgreich auch dieses Jahr. Wir haben über die 9 Monate 22 Milliarden Euro Neugelder Nettozuflüsse. Und da müssen viele Asset Manager lange für arbeiten, um 22 Milliarden Euro einzusammeln. Und dass PIMCO nicht jedes Quartal 10% wachsen kann, ist, glaube ich, nach den vielen Quartalen von erfolgreichem Wachstum, glaube ich, absolut akzeptabel. Und wir sind uns eigentlich recht sicher und sehr zuversichtlich, dass PIMCO auch jetzt in dieser Phase die ja eigentlich vielmehr wieder durch eine Notenbank ausgelöst wurde, eben dieses Hin und Her, dass wenn das Hin dann mal in ein Her übergeht, dass dann PIMCO auch wieder mit neuem Wachstum alle erfreuen wird.
Okay, vielen Dank.
Nächste Frage bitte.
Wir nehmen die nächste Frage von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Schönen guten Morgen. Ich wollte kurz noch fragen zum Thema Perspektive. Da hatten Sie im September gesagt, 13% des Neugeschäfts. Bei der Ergo war, glaube ich, so die Aussage rund 50% von deren neuem Produkt. Gibt es denn so eine Tendenz, was Sie schon aus dem Oktober sehen? Wird es bei Ihnen auch noch deutlich nach oben gehen, was das neue Produkt angeht?
Haben Sie noch weitere Fragen oder soll ich schon antworten?
Ich habe noch zwei weitere Fragen. Ja. Vielleicht ganz kurz. Eine kurze Frage. Sie hatten gesagt, im vierten Quartal 100 bis 400 Millionen an Effekten. Können Sie da noch ein bisschen sagen, was neben dem Sturm dann der größte Kosten- oder Belastungsfaktor noch im vierten Quartal sein wird? IT oder Korea? Und zu guter Letzt, nächste Woche scheint es irgendwie vielleicht eine wichtige Entscheidung zum Thema Solvency II zu geben. Wie zuversichtlich sind Sie da? Können Sie da vielleicht noch kurz was sagen? Danke, Herr Wemmer.
Gut, also fangen wir mit Perspektive an. Klar, Perspektive habe ich jetzt vorne sehr herausgestellt. Wir haben eigentlich eine ganze Produktfamilie kreiert von Produkten mit modifizierten Garantien, die zum einen dem Kunden erlauben, an attraktiveren Zinserträgen teilzunehmen, eben über die Aktienmärkte oder auch unsere breitere Kapitalanlagen, andererseits aber immer noch Garantien enthalten. Und das sind Index Select, Alpha Balance und Perspektive. Diese drei zusammen liegen jetzt im Neugeschäftsvolumen auch gut über 30%, Richtung 40% im Neugeschäft. Insofern ist das dann vielleicht vergleichbar mit der Zahl, die Sie da eben erwähnt haben. Perspektive als Einzelprodukt hatten wir 13% im September und im Oktober wächst das weiter. Das ist also für ein Produkt, was gerade erst im Juli gestartet wurde. Dann Juli, August war natürlich erste Zeit für Schulungen. Und dann ist das ja auch die Ferienzeit in Deutschland, waren die Verkaufserfolge noch nicht so erwähnenswert. Aber September, Oktober, was ja auch starke Monate im Lebensversicherungsverkauf sind, ist dieser stark wachsende Anteil sehr erfreulich. Und es scheint so zu sein, als wird es einer der erfolgreichsten Produkteinführungen für unsere Gruppe. Und dann müssen Sie auch noch sehen, dass wir insgesamt ein stark gewachsenes Neugeschäft haben. Auch haben wir ein deutliches Wachstum relativ zum Vorjahr in den klassischen Produkten. Insofern ist, wenn der relative Anteil dieses Produktes wächst, ist das eigentlich ein doppelter Effekt. Und da weiß ich nicht, ob alle Konkurrenten das ähnlich begründen können. Die zweite Frage ging, was sind die Einmaleffekte? Korea und die verschiedenen IT-Investments werden eben in dieser Spannbreite von 100 bis 400 Millionen natürlich den größeren Raum einnehmen, aber es ist im Moment eine Bandbreite. Und wenn wir ja schon genau wüssten, wie sich die Dinge entwickeln und was wir genau machen. Wir sind bei der Outsourcing der Data Center ja immer noch in den Schlussverhandlungen und auch Korea überarbeiten wir unsere Neugeschäftsstrategie und insofern muss man das wohl abwarten, aber das wird dann eher den größeren Teil der Zahl ausmachen. Solvency II, der politische Kompromiss jetzt bei den Formeln, insbesondere wie sind die langfristigen Garantien zu bewerten, der scheint machbar zu sein. Aber es kann sein, dass es in den Diskussionen auch noch grundsätzliche Diskussionen geben sollten, die vielleicht Solvency II überschatten. Und was ist das? die Frage, wie stark Europa in Einzelländer reinregieren kann in Zeiten von Krisen und ob diese Grundsatzdiskussion, wo liegt dann in Krisenzeiten die Entscheidungsgewalt mehr in Brüssel oder mehr in den Einzelländern, das mag die gesamte Solvency II-Diskussion im Moment überschatten und dann muss man schauen, wie sich da die politische Ebene einigt. Dann hat das weniger was mit Zahlen und Finanzen zu tun.
Das klingt jetzt ein bisschen gar nicht so optimistisch, aber eigentlich, oder?
Gut,
weil also ich meine, so ein bisschen hört man ja aus der Versicherungsbranche schon, lieber wir kriegen es jetzt endlich mal auf die Straße und haben mal irgendwie verbindliche Zahlen und Daten, als dass wir es noch wieder anfangen neu zu diskutieren, oder?
Diese Meinung teile ich vollkommen und ich hoffe eigentlich sehr, dass der Kompromiss jetzt wirklich zustande kommt, denn wir können nicht dieses Projekt weiter im halb implementierten Zustand lassen. Entweder macht man es jetzt richtig oder man hört es auf. Dafür ist das jetzt schon zu viele Jahre in der Anbahnung und hat auch schon zu viele Millionen oder europaweit Milliarden verschlungen. Und ich hoffe auch sehr, dass Europa hier wirklich mal zu einem Schluss kommt. Ich denke, wenn es nochmal verschoben würde, wäre das ein echter Reputationsverlust für die EU im Finanzsektor.
Okay. Nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Wir kommen nun zur nächsten Frage von Isabel Gomez von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe noch mal eine Frage zur Prognose. Und zwar haben Sie jetzt eigentlich immer nur irgendwie Risiken genannt, die diese Prognose fürs Jahresende irgendwie noch gefährden könnten.
Frau Gomez, Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen. Könnten Sie Ihre Frage wiederholen?
Ja, verstehen Sie mich jetzt besser?
Jetzt geht es etwas besser, ja.
Okay, die Frage ging nochmal in Richtung Prognose, Ihre Jahresendprognose. Ich habe bisher immer nur gehört, dass Sie ja, Risiken genannt haben, die diese Prognose noch gefährden könnten. Wo sind denn Ihre Wachstumshebel? Mit welchen Bereichen und wie wollen Sie konkret dieses Ziel von 9,7 Milliarden erreichen?
Gut, also wir stehen bei 7,7 Milliarden in 9 Monaten. Wir haben unseren Outlook, also unsere Prognose angehoben, denn die Prognose endete bei 9,7. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir oberhalb der 9,7 enden werden. Das ist erstmal eine Anhebung des Ausblicks. Aber wir wollten halt mit unseren Punkten, die wir noch im vierten Quartal uns verstärkt ansehen, darauf hinweisen, dass man jetzt nicht einfach die 7,7 Milliarden durch 3 dividiert und die Zahl als viertes Quartal dazu rechnet, das würden wir für zu optimistisch halten. Und ich glaube, dass wir im Leben- und P&C-Geschäft sehr gut auf Kurs sind und auch im Asset-Management-Geschäft. Deswegen würde ich von den grundsätzlichen Entwicklungslinien nur wenig Veränderungen sehen zu den laufenden Quartalen. Und wenn Sie können eigentlich die letzten 6 Quartale sich hintereinander anschauen. Quartal für Quartal haben wir eigentlich sehr gut performt. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Welt in den nächsten 30 Tagen zusammenbricht. Und insbesondere die Allianz nicht.
Wollen wir hoffen, ne?
Okay.
Ja, danke schön.
Nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage von Kirsten Leitl vom Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe nur noch kurze Nachfragen im Prinzip. Zum einen hatten Sie gesagt, im Bereich Lebensversicherung hatten Sie größere Einzelabschlüsse. Das sind also dann betriebliche Altersvorsorgeverträge, nehme ich an. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Und dann wollte ich nochmal kurz fragen zur Aktienquote. Sie sagten, Sie hätten die erhöht. Wo liegt die dann jetzt? Und vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern. Und den Punkt, dass Sie sagten, Sie hätten gute Ideen, wie Sie Ihr Geld in Zukunft ausgeben wollen. Sie hatten schon die Investitionen erwähnt. Aber vielleicht können Sie da dann nochmal drüber hinaus was kurz sagen. Danke.
Klar, wenn man größere Einmaleinnahmen nimmt, dann ist es betriebliche Altersvorsorge. Die gerade in Deutschland hat die Allianz eine herausragende Position in der betrieblichen Altersvorsorge. Und gerade in Zeiten, wo auch der gewerbliche Kunde sehr daran interessiert ist, in eine starke Bilanz und hohe Sicherheit zu investieren, ist dieses Produkt sehr nachgefragt. In der Aktienquote haben wir ja bekannt gegeben, dass wir im Juni, dass wir aufbauen wollen, und wir haben in den letzten Monaten über 2,5 Milliarden zusätzlich investiert, und ich muss jetzt gerade mal schauen, inklusive der Marktbewegungen müssten wir jetzt insgesamt bei rund 5% auf Gruppenebene angekommen sein. Und das ist, teilweise sind diese Positionen auch nach unten abgesichert, das heißt, wenn sich die Märkte dann erheblich drehen sollten, dass uns unsere Verluste begrenzt sind.
Wenn ich noch kurze Anschlussfragen stellen kann, können Sie den Anteil sagen, wie viel betriebliche Altersvorsorge und wie viele Einzelabschlüsse bei den Lebensversicherungen sind? Und bei der Aktienquote, Sie werden sicherlich nicht sagen, wie es weitergehen wird, aber vielleicht können Sie noch sagen, in welche Regionen Sie investiert haben?
Wir investieren sehr breit, global. Das ist, und welche Titel speziell und wie genau, das glaube ich, würden wir nicht im Einzelnen bekannt geben. Die Mischung zwischen dem Privatkundengeschäft und gewerblichen, das ist in den, ist immer jetzt die Frage, wie man das Neugeschäft misst. In den Prämieneinnahmen sind natürlich diese größeren Verträge, sind natürlich eher Einmaleinnahmen. Im Privatkundengeschäft haben sie sozusagen laufende Beiträge auch. Ich kann Ihnen sagen, dass jetzt von den 25% Wachstum, die wir gegenüber dem Vorjahr gesehen haben, machen die Einzelverträge jetzt, sage ich mal, ein Viertel vielleicht aus, und drei Viertel ist jetzt mehr das Privatkundengeschäft. In den mehr laufenden Einnahmen ist wahrscheinlich die betriebliche Altersvorsorge 40% und privat 60% oder so. Es ist immer etwas schwer abzugrenzen.
Danke, dann bliebe nur noch die Frage offen zu den Ideen, wie Sie Ihr Geld ausgeben wollen in den kommenden Monaten. Also Sie hatten ja schon die IT-Investitionen angesprochen, aber vielleicht können Sie da noch über das Jahr hinausblicken.
Ja gut, wir haben ja eine stabile Formel, die wir ja da immer bekannt geben. Von 100% Nettogewinn sehen wir, 40% sind für die Dividende reserviert, 20% begleiten unser organisches Wachstum, 20% für kleinere und mittlere Akquisitionen und 20% für eine stärkere Risikonahme in unserem Investmentportfolio. Das ist die Formel, die wir zu Beginn des Jahres aufgestellt haben, und an der halten wir auch bis auf Weiteres fest.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Vielen Dank. Wir nehmen die nächste Frage von Heike Jahrberg vom Tagesspiegel Berlin. Bitte schön.
Ja, hallo, guten Morgen. Herr Wemmer, ich habe drei Fragen. Die eine schließt sich an das an, was Sie gerade gesagt haben, 40% des Reingewinns für die Aktionäre. Sie machen ja Prognosen, was das operative Ergebnis angeht. Wagen Sie sich auch eine Prognose des Reingewinns? Also wird der höchstwahrscheinlich höher sein Ende dieses Jahres als im Vorjahr? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, die EZB-Zinsentscheidung wird sicherlich ja auch den Streit um die Bewertungsreserven in Deutschland nochmal verschärfen, vermute ich. Ich würde gerne wissen, wie hoch sind die Bewertungsreserven bei festverzinslichen Wertpapieren im Moment bei Ihnen und wie sah das vor einem Jahr aus? Und meine dritte Frage bezieht sich auf die Allianz als Hauptsponsor des FC Bayern. Ich würde gerne wissen, ob die Causa Hoeneß daran irgendwas ändert und ob Herr Hoeneß freiwillig aus dem Aufsichtsrat gegangen ist.
Gut. Also das Jahresergebnis, wir haben jetzt in den ersten 9 Monaten 4,7 Milliarden erzielt. Letztes Jahr war das Jahresergebnis für die 12 Monate 5,2 Milliarden. Also müsste schon viel falsch laufen, wenn wir nicht das Jahresergebnis übertreffen würden. Aber wir haben ausschließlich einen offiziellen Ausblick auf das operative Ergebnis und daher werde ich diesen offiziellen Ausblick nicht um eine weitere Kennzahl erweitern. Aber ich glaube, da kann jeder seine Fantasie spielen lassen, was da im Bereich des Möglichen ist. Zu den Bewertungsreserven. Wir haben natürlich im Jahr durch die leicht gestiegenen Zinsen sind die unrealisierten Gewinne in unseren festverzinslichen Positionen zurückgegangen. Und das ist eine erhebliche Reduktion über das ganze Jahr gerechnet. Können Sie da, sind unsere Bewertungsreserven da um gut 10 Milliarden, aber gruppenweit gesunken. Während das Bewertungsreserve-Thema ist ja ein rein deutsches Thema. Das gibt es in den anderen Ländern ja nicht. Und aus der Sicht der Versicherungsindustrie ist, als man in Deutschland das Versicherungsrecht geändert hat und hat den Kunden, die das Unternehmen verlassen, einen Anteil an den Bewertungsreserven zugesprochen, hatte jeder im Kopf die unrealisierten Gewinne bei den Aktien und Immobilien. Niemand hat an festverzinsliche Papiere gedacht, weil eigentlich kauft man keine festverzinslichen Papiere, um Bewertungsreserven zu kreieren. Das ist eigentlich ein Effekt, der entstanden ist durch diese extreme Zinssituation in Europa und insbesondere in Deutschland mit diesen historisch niedrigen Zinsen. Steigt halt der Wert eines Pfandbriefs oder anderen festverzinslichen Titels, der mit einem höheren Zinscoupon ausgestattet ist, über seinen ursprünglichen Wert, wenn die Zinsen halt bei 1-2% liegen. Und das ist in unserer Sinne keine Bewertungsreserve, weil wir brauchen diese laufenden Zinscoupons, um die Garantien zu bezahlen. Und dass man überhaupt überlegt hat, das als Bewertungsreserve zu bezeichnen und dem Kunden, der frühzeitig geht, auszuschütten, ist glaube ich, ein Designfehler, weil damals wahrscheinlich niemand gedacht hat, dass Zinsen mal so niedrig sein könnten und es zu solchen Ausschlägen kommt. Gut, das wird wahrscheinlich jetzt durch die EZB vielleicht noch mal weiter verlängert. Und da muss man halt schauen, wie man da jetzt mit umgeht, denn die Lebensversicherungsbranche braucht die laufenden Zinserträge auch aus ihren Altanlagen, um die Garantien laufend zu bezahlen.
Wie hoch sind die Bewertungsreserven bei Ihnen?
Die Bewertungsreserven sind jetzt für die Gruppe insgesamt bei 30 Milliarden und darauf entfallen auf Deutschland wahrscheinlich rund ein Drittel.
Und die Causa Hoeneß?
Die Causa Hoeneß. Gut. Herr Hoeneß ist auf uns zugekommen und hat gebeten, ob wir hat uns die Niederlegung seines Aufsichtsratsmandates mitgeteilt. Und ich glaube, man muss hier seine Entscheidung respektieren. Wir möchten aber auch nochmal sehr darauf hinweisen, dass Herr Hoeneß im Aufsichtsrat sich sehr engagiert hat und wir eigentlich für seine Arbeit in dieser Funktion uns sehr bedanken.
Und ändert sich irgendwas für Sie als Sponsor des FC Bayern durch die Anklageerhebung?
Also uns verbindet eine langjährige Partnerschaft mit dem Verein und mit keiner Einzelperson. Wir sind auch sicher nicht der Hauptsponsor. Da gibt es doch einige andere Unternehmen, die deutlich intensiver sich im Sponsoring von FC Bayern engagieren.
Dankeschön.
Dankeschön. Wir nehmen die nächste Frage von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne wissen, ob denn die Allianz, die aus den Bewertungsreserven auf Festverzinsliche auch realisiert hat im vergangenen Jahr. Sie sagten eben, man braucht die Zinseinnahmen, um die Garantien zu bezahlen, aber wenn ich es richtig sehe, haben Sie auch kräftig realisiert. Also haben Sie diese Scheingewinne, wie die Branche gerne sagt, doch schon zu realen Gewinnen gemacht. Kann man das beziffern? Zweite Frage, hat die Allianz Bankabwicklung sich im dritten Quartal noch irgendwo niedergeschlagen? Meine dritte Frage ist für Sie, die Stärke, die Sie gerade im deutschen Markt zeigen, auch in anderen Märkten, ist das Ihre Stärke oder die Schwäche der anderen? Man hört ja, also zum Beispiel von Maklern oft, dass Sie Geschäft, auch wenn Sie die Allianz gar nicht lieben, zur Allianz bringen müssen, allein deswegen, weil es halt der kapitalstärkste Versicherer ist. Also wäre es eine Illusion zu glauben, dass Sie wirklich so gut sind, sind Sie vielleicht nur relativ gut verglichen zu anderen, spielt da die Kapitalstärke eine Rolle. Und könnte es Ihnen passieren, dass die Finanzkrise, die ja noch weiter in die Versicherer rein sich reinfrisst, dass die auch zu Problemfällen führt, wo Sie vielleicht hilfreich tätig sein müssten? Sie haben das in Ihrer langen Geschichte ja mehrfach gemacht. Und die letzte Frage schließlich, die Euro-Krise, also Italien und so weiter, Frankreich, ist das aus Ihrer Sicht alles vorbei oder kommt da nochmal was wieder?
Gut, ja, vielen Dank, Herr Fromme. Das ist eine sehr, sehr lange Liste.
Fragen, wenn ich.
Gut, fangen wir an mit den realisierten Gewinnen aus Festverzinslichen. Ja, wir haben auch dieses Jahr wie auch letztes Jahr in den ersten 9 Monaten Gewinne auf Festverzinsliche realisiert in beiden Segmenten. Das ist eine technische Sache, die man fast machen muss. Und zwar liegt das daran, dass die Zinskurve sehr steil ist. Wenn Sie einen Bond haben, der nur noch 12 oder 18 Monate Laufzeit hat, ist bei der jetzigen Marktlage, bringt der eigentlich nur noch in Marktwert einen Zinsertrag von einem halben oder sogar nur ein Viertel Prozent. Weil der aber einen höheren Coupon hat, ist da noch immer ein größerer Kursgewinn drin. Und eigentlich ist es zur Steigerung der laufenden Erträge dann äußerst sinnvoll, die Kurzläufer zu realisieren und um damit wieder laufende Erträge auch zu steigern. Und das machen wir relativ systematisch, was eben Anbetracht der Zinskurve vernünftig ist. Das schwächt aber nicht dann unsere zukünftigen Zinserträge. Die Allianzbankabwicklung, ich glaube, war 3-4 Millionen im dritten Quartal, also irgendein nicht relevanter Betrag. Und das mit der Stärke und relativen Stärke, das ist eine interessante Frage. Die könnte man natürlich für alle Industrien stellen. Wonach entscheidet der Kunde seine Produkte? Nach der absoluten Stärke kaufen Sie danach Ihr Auto oder vergleichen Sie zwei Autos und nehmen das bessere? Das ist doch, glaube ich, in allen Produktkategorien immer die gleiche Frage. Deswegen wüsste ich nicht, warum das für uns anders sein sollte. Ich glaube aber...
Das ist jetzt ja die Frage, wie nachhaltig diese Position ist und ob Sie, wenn sich die Krise entspannt hat, weiter anhält. Das ist ja die Frage, die dahinter steht.
Ich glaube, da wir in den letzten Jahren sehr intensiv Kundenzufriedenheit mit in die Messung aufgenommen habe, ist eigentlich die Steigerung der Kundenzufriedenheit ist mehr, glaube ich, der Wunsch, das eben langfristig fortzusetzen und nicht nur jetzt, weil andere im Moment schwach sind. Wobei ich sagen würde, im Schadenunfallgeschäft spielt jetzt eine Bilanzschwäche in der Kundenentscheidung kaum eine Rolle. Das ist eher im langfristigen Nebengeschäft mit den Garantien. Und da, glaube ich, haben wir eine echte Stärke, nicht nur in der Qualität und Größe des Anlageportfolios, und da ist auch der Investmentprozess ist eine Stärke, der niedrige Kostensatz von der Allianz Leben in Stuttgart ist eine Stärke und auch die Produktvielfalt ist eine weitere Stärke. Insofern glaube ich nicht, dass das nur eine momentane Entwicklung ist. Der letzte Punkt, Eurokrise, sowohl Standard & Poor's mit dem Downgrading von Frankreich wie die Entscheidung der EZB gestern haben, glaube ich, klar darauf hingewiesen, dass die Struktur- und Reformbemühungen der einzelnen Länder noch weiter beschleunigt oder wieder aktiviert werden müssen. Und ich würde mal beide Entscheidungen so interpretieren, das ist ein Aufruf an die Staaten, die ihre Reformen noch nicht genügend fortgesetzt haben, es jetzt endlich zu tun.
Und Sie mit Ihrem Italien-Engagement stehen da immer noch im Feuer oder fühlen sich auf der sicheren Seite?
Wir haben unter Risikogesichtspunkten unser De-Risking definiert und ich glaube, dass das, auch wenn uns das in den laufenden Zinserträgen viel Geld gekostet hat dieses Jahr, ist das, glaube ich, eine Entscheidung, weil wir einfach jetzt Positionen einnehmen, bei denen wir, glaube ich, eine wieder Aufflackern der Krise halt gut durchstehen können.
Dann noch die Frage offen, ob Sie in die Lage kommen könnten, fußkranke Kollegen zu übernehmen oder zu helfen.
Gut, da gibt es ja in Deutschland die Protektor-Regelung und wenn das dann mal eintreten sollte, dann wird halt die deutsche Versicherungswirtschaft gemäß diesen Regeln einsteigen, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir uns da besonders anders hervortun müssen. Oder meinten Sie das weltweit und nicht nur auf Deutschland bezogen?
Das Letzte, weltweit.
Gut, wir sind grundsätzlich daran interessiert, weiter im Schadenunfallgeschäft zu konsolidieren. Im Lebensversicherungsgeschäft haben wir eigentlich genügend Produktvielfalt und genügend Bilanzen, um alle großen Märkte und Vertriebskanäle gut abzudecken.
Also Sie würden auch krisengeschüttelte Konkurrenten übernehmen, wenn dann ein gesunder Kern wäre?
Einzelne Akquisitionen muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Ich glaube nicht, dass man da Pauschalkriterien entwickeln kann. Es geht bei einer Akquisition darum, auch dem Aktionär hinterher nachzuweisen, dass das Geld gut investiert ist und dass man aus dieser Akquisition langfristige Erträge erzielt. Und ob das Unternehmen jetzt krisengeschüttelt war oder ob es besonders erfolgreich ist, das spielt in der Einzelfallanalyse dann eine Rolle, aber grundsätzlich eher nicht.
Danke.
Vielen Dank. Wir kommen nun zur nächsten Frage von Ulrike Dauer von Wall Street Journal. Bitte schön.
Ich hatte nur noch eine kleine Nachfrage nach der Aktienquote, wie sie im letzten Quartal gewesen ist, im Vergleich zu den 5%.
Gut, ich denke mal, dass wir ein gut halbes Prozentpunkt gewachsen sind, wobei jetzt auch noch die Marktbewegungen dazu kommen. Das habe ich jetzt im Moment nicht gerade im Kopf.
Können Sie eventuell nachrechnen?
Ja, es ist ein knappes 0,5%.
Also 4,5.
Ja, es ist etwas, ich habe die 5 gerundet. Es ist etwas über 5 und wir waren knapp unter 5 bis im zweiten Quartal.
Gut, alles klar. Dankeschön.
Vielen Dank. Es gibt zurzeit keine weiteren Fragen.
Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Freitag und ein schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch und darf noch hinweisen auf unser Kapitalmarkt-Pressegespräch nächste Woche am 14. September in Frankfurt. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie auch dahin mit unserem Vorstand für Investments, Herrn Zimmerer. Machen Sie es gut, schönen Freitag, schönen Wochenende.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.